Freue ich mich sehr, dass ich heute zwei Gäste habe bei unserem Podcast. Einmal Herrn Professor Windner, der am Anfang der Pandemie den ersten Patienten behandelt hat. Und da werden wir gleich ja noch drüber sprechen. Und dann den Herrn Hosch, der Redakteur bei Münchner Merkur ist, der zur damaligen Zeit viel auch über Gesundheitspolitik berichtet hat. Und wir wollen einfach ein bisschen über diese Zeit reden, die ja jetzt so nach 5 Jahren immer wieder mal kommt, natürlich auch mit Kritik, was ist damals gut gelaufen, was war schlecht, wie sind wir durchgekommen.
Vor ziemlich genau 5 Jahren, am 27. Januar 2020, Punkt 9 Uhr abends. Am Klinikum Schwabing steht Deutschlands erster Corona-Patient vor der Tür. Der Mitarbeiter eines Automobilzulieferers aus dem Münchner Umland hat sich bei einer chinesischen Kollegin angesteckt. Damit beginnt für das Klinikpersonal der Kampf gegen eine völlig neue Krankheit und eine kaum gekannte monatelange Dauerbelastung in den Kliniken. Für alle anderen beginnt spätestens ab Mitte März eine denkwürdige Zeit mit Ausgangsbeschränkungen, Masken und ausgebliebenen Friseurbesuchen. Dabei ist vor allem zu Beginn der Pandemie die Ungewissheit spürbar. Wie schwer wütet die Krankheit? Reichen die Kliniken? Und vor allem, sind meine Liebsten sicher? Patient 1, als Corona nach Bayern kam. Darüber sprechen wir mit Professor Dr. Clemens Wendner. Er ist Senior Consultant für den Bereich Hämatologie, Onkologie und Infektiologie am LMU Klinikum München und war als damaliger Chefarzt der Schwabinger Infektiologie eng eingebunden in das Ringen zwischen Forschung, Politik und Behörden um wirksame Maßnahmen. Wir sprechen mit Sebastian Horsch, Journalist und während der Corona-Pandemie als Reporter des Münchner Merkur ganz nah dran am politischen Geschehen, an den Menschen und den gesellschaftlichen Auswirkungen. Und als Gastgeber der Runde der CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holleczek, während der Pandemie zuerst Staatssekretär, dann Gesundheitsminister und damit einer der entscheidenden Akteure im Kampf gegen Corona.
Und Herr Professor Wendner, vielleicht an Sie. Die erste Frage, es war der 27. Januar damals, abends um 9 Uhr, als der erste Patient zu Ihnen kam. Wie war das damals? Was haben Sie da aus der Erinnerung? War das schon klar, dass da was auf uns zurollt? Oder erzählen Sie mal ein bisschen.
Genau, es war so, dass wir eigentlich schon am Nachmittag des 27. Januars die Vorabinformation hatten, dass etwas über uns schwebt. Und schwebt. Der Patient hatte sich im Truppeninstitut der LMU testen lassen und Testung wurde bei der Bundeswehr durchgeführt in Neuherberg und wir haben im Prinzip mehrere Stunden gewartet, genauso wie der Patient und hatten ein bisschen Vorbereitungszeit, hatten dieser Vorbereitungszeit uns entschlossen, die sogenannte Sonderisolation nicht hochzufahren, sondern den Patienten sozusagen mit moderner Schleusentechnik einer infektiologischen Station dann auch zu beherbergen. Ja, das Testergebnis war dann als positiv verkündet worden, uns und den Patienten. Und man mag es nicht glauben, der Patient ist ohne Tatütata und Blaulicht, sondern mit seinem Privat-Pkw zu uns auf den Hof gefahren. Wir waren massiv geschützt. Wir sprechen nicht über FFP2, sondern FFP3-Masken. Ganzkörper, Shields, Face Shields, doppelte Handschuhe und so weiter und haben den Patienten in Empfang genommen. Ja, und ich sag mal so, er hatte im Prinzip nicht mehr als einen banalen Schnupfen. Das heißt, klinisch war uns relativ schnell klar, das wird jetzt nicht die Herausforderung, aber wir waren uns der Aufgabe bewusst, dass wir diesen Indexpatienten, den ersten Patienten Deutschlands, gut isolieren müssen, um erstmal die Bevölkerung zu schützen. Das ist ja das Containment-Konzept gewesen. Wir haben damals, glaube ich, alle noch ein wenig die Hoffnung gehabt, durch ein gutes Containment würden wir vielleicht auch noch Herr der Lage werden. Aber je mehr man die chinesische Presse und auch Nachrichten verfolgte, desto unwahrscheinlicher wurde das dann. Aber das waren sozusagen die ersten Stunden mit diesen Patienten.
Und Herr Rosch, wie war das aus Sicht eines Beobachters, eines Berichterstatters damals? Am Anfang hat man das, glaube ich, gar nicht so ernst genommen, vermutlich von dem Ausmaß, das dann auf uns zukam, oder?
Ja gut, man hatte es schon mitbekommen. Es war ja im Dezember, glaube ich, dann schon in Asien aufgetaucht und man hat das mitbekommen, wusste aber noch nicht so wahnsinnig viel drüber. Trotzdem war ja irgendwie schon diese Grundspannung da, wann gibt es mal was bei uns? Da könnte auch mal natürlich eine Ansteckung sein und ich kann mich auch noch gut erinnern, das muss dann wahrscheinlich der nächste Morgen gewesen sein. als dann die Einladung zur Pressekonferenz kam im Gesundheitsministerium und ich dann da eben hin bin. Und ja, und dann ich und die Kollegen halt so ein bisschen sich durchgefragt haben, das wurde ja sehr, sehr, sag ich mal, sachlich präsentiert, aber man dann schon irgendwie gemerkt hat, als dann auch so gesagt wurde, so, ja, auch ohne Symptome kann es Ansteckung geben, das heißt, Leute können unterwegs sein, die nichts davon wissen, dieses Virus haben und das weitertragen, dass man dann schon so peu à peu festgestellt hat, okay, also wie will man das denn eigentlich total in den Griff kriegen? Also irgendwie hat man dann schon bemerkt, dass da auch so eine gewisse, bei den Journalisten auch schon so eine gewisse, ja nicht Beunruhigung, aber man, so ein journalistisches Alarmsystem losgegangen ist, das könnte eine große Sache werden, auch wenn man das noch nicht wusste damals. Ja. Und ein Detail, daran erinnere ich mich, weil es im Nachhinein wirklich kurios ist, es war dann halt natürlich so, dass sehr viele Leute das Bedürfnis hatten, sich die Hände zu waschen nach dieser Pressekonferenz und sich dann alle im Gesundheitsministerium, das ist ja so, finden ja diese Pressekonferenzen in dem Foyer unten statt, dann ist da so eine öffentliche Besuchertoilette und dann haben sich alle da reingequetscht, um sich die Hände zu waschen und niemand hat darüber nachgedacht in diesem ersten Moment, dass es vielleicht nicht so klug ist, sich auf so engem Raum zusammenzufärchen, um ein Waschbecken. Genau, das zeigt irgendwie auch, finde ich, dass man damals noch gar nicht dieses Gefühl dafür hatte, was dieses Virus ist. Auch wenn es uns gerade vorher erzählt wurde, war das irgendwie gar nicht parat.
Herr Professor Wendner, wann war denn klar, dass es eine Pandemie wird oder dass das Ausmaß doch ein anderes wird? Es ist ja dann im Verlaufe auch zu ersten Lockdowns gekommen und zur Ausgangsbeschränkung und all die Dinge. Wann war denn klar, da kommt irgendwas auf uns zu, was nicht so einfach sein wird?
Ja, ich sag mal, wir hatten im Laufe des Monats Februar bis Ende Februar schon das Gefühl entwickelt, A1 durch auch wissenschaftliche Arbeiten mit Hilfe auch des Webasto-Clusters, das waren ja die ersten 9 Patienten, die bei uns beherbergt wurden, dass es ein hoch ansteckendes Virus ist, eben nicht primär über Hände Kontakt, sondern über Aerosole, das war ja auch eine neue Denke. Aber ich sag mal so, eine Dimension aufzuzeigen, es ist ungefähr 10.000-fach ansteckender als Influenza und die Grippe. Und die Grippe ist schon ansteckend genug. Das heißt, diese Erkenntnis wuchs und dann war eigentlich dem Infektiologen klar, das wird nicht dieses kleine Webasto-Cluster bleiben. Und Ende Februar kam dann Ischgl sozusagen, Südtirol, ich sag mal so die zweite im Rückblick kleinere Welle, aber damals war es eine große Welle. Und dann war klar, es ist mehr als Containment gefragt. Das heißt, es wird sich Richtung Pandemie entwickeln. Wir haben die Nachrichten leider aus Bergamo dann auch vernehmen müssen. Schreckliche Nachrichten über sehr, sehr viele Tote auch, die einfach nicht mehr klinisch gut versorgt werden konnten. Und gut, das war dann auch die Vorbereitung, um eine Empfehlung zusammen mit dem Staatsministerium auch in München für das Bundeskanzleramt zu erarbeiten. Wir hatten ja Kontakt mit der Leopoldina. Und haben dann eben auch gesagt, wir werden der Sache nicht Herr, wenn wir die Dinge nicht auf Reset drücken. Das heißt, wenn wir Kontaktbeschränkungen erlassen. Aus wissenschaftlicher Sicht, das war auch ein Novum, der Wissenschaftler hat die Politik beraten und der Politiker, das sage ich auch hier, hat sehr gut zugehört und hat sehr, sehr viele Sachen, die wir empfohlen haben, auch umgesetzt. Und so war auch der Lockdown, dazu stehe ich auch, auf der Basis einer wissenschaftlichen Empfehlung nicht sozusagen unbedeutenden Ausmaßes dann auch durchgezogen worden. Aber aus wissenschaftlicher Sicht war er zum damaligen Zeitpunkt notwendig.
Also ich erinnere mich da auch noch gut dran, dass wir ja in zahlreichen Schalten, die Digitalisierung hat ja Fahrt aufgenommen, wir waren in zahlreichen Schalten zusammen, den Virologen, Frau Professor Protzer, Herr Professor Kepler, Hölscher, natürlich mit Ihnen auch und vielen anderen. Und wir haben ja nicht in irgendeinem Zimmer entschieden, sondern in einem Abwägungsprozess auf Basis der Beratungen. Das muss man, glaube ich, an dieser Stelle nochmal sagen, weil manchmal der Eindruck entsteht, naja, man hat irgendein Interesse gehabt, jemand einzusperren oder wegzusperren. Natürlich sind es ja Eingriffe auch in die Grundrechte gewesen, die ja zu rechtfertigen sind, aber es waren ja immer Abwägungsprozesse und ich bin da heute noch dankbar für diese Beratungen, die dann auch zu einem Ergebnis geführt haben. Wir mussten ja handeln und damals war für uns tatsächlich der Schutz des menschlichen Lebens die oberste Prämisse auch in der Frage, was man entschieden hat. Ich weiß nicht, wie Sie das damals auch empfunden haben in Ihrem Bekanntenkreis oder auch in Ihrem Umfeld, wie diese Lockdowns dann kamen. Was ist da für den Berichterstatter entstanden oder auch für Sie privat? Was hat man da damals gesprochen?
Das ist vielleicht auch schon ein wichtiger Punkt, weil das ja tatsächlich so war, anders als bei anderen Themen, dass man ja persönlich von diesen Dingen betroffen war, über die man berichtet hat und ja auch alle, die man kannte. Also es war ja jeder dabei und es wurde immer wieder weiter diskutiert. Und ich glaube, dass es am Anfang von dem Lockdown, von dem ersten, von dem Sie sprechen, da ja auch absolut, also nicht vielleicht alle, aber die in der Bevölkerung eine hohe Akzeptanz dafür gab und dass auch wirklich dieses Flatten the Curve hieß es ja damals und so. Genau. Und da gab es irgendwie dann diese Werbespots mit den wir müssen faul sein, wie Waschbären und so. Und irgendwie war es alles schon ernst, aber man hat irgendwie auch, dann hieß es ja auch eine neue Ruhe durch Corona und mal irgendwie ein anderes Herangehen. Also irgendwie war das alles noch nicht so, dieser Frust hat einfach noch völlig gefehlt, der dann irgendwann eingetreten ist. Und das war, glaube ich, dann so, als es dann im Winter wieder losging und dann in 2021 rein und so lang, und da hat sich dann was gedreht. Also das haben wir dann auch wirklich gemerkt, dass dann plötzlich auch von Lesern ganz, ganz andere Reaktionen kamen und wirklich auch Stimmen lauter wurden, die das nicht mehr so akzeptieren wollten und alles hinterfragt haben, teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht, aber irgendwie die Grundstimmung war plötzlich eine andere. Und das hat man schon sehr gemerkt. Und auch in der Redaktion ist es natürlich so, dass, wie ich gerade gesagt habe, es sind ja alles auch Privatmenschen und jeder hat ein bisschen eine andere Meinung. Wir sind es ja gewohnt, miteinander zu diskutieren, also es ist ja auch einfach Teil der Arbeit. Aber man merkt dann natürlich schon, dass es da halt Grunddifferenzen gibt. Und so hat sich es, glaube ich, durch die gesamte Gesellschaft auch gezogen, denke ich. Und das war wahrnehmbar.
Also je länger es ging, desto schwieriger wurde es dann von der Akzeptanz auch der Menschen. Wobei wir ja auch verschiedene Dinge gehabt haben, wenn ich denke auch an die Diskussion über die Masken. Zum Beispiel, jetzt sind Sie ja Infektiologe. Ich meine, es wird ja heute noch teilweise kritisiert, dass die Maske überhaupt keinen Wert gehabt hat.
Ja, es war am Anfang auch, muss man sagen, in den ersten Tagen war das RKI ja sogar skeptisch, aber ich glaube, das war eher der Tatsache geschuldet. Man wusste eigentlich, man hat nicht genug Masken im Keller. Dann war das Thema der Maskenbeschaffung. Das wurde dann, denke ich, auch relativ zügig gelöst, also über jenseits der Zentren. Nicht? Wir waren ja gut ausgestattet, sage ich mal, aber dass man Masken in die Bevölkerung hinein verteilt. Und dann völlig richtig, wie Sie sagen, dann ging es ja darum, die chirurgische Maske, die FFP2-Maske, vielleicht doch FFP3. Es gab dann Studien, die natürlich nochmal sehr genau belegten, dass es natürlich schon eine Abfilterung gab. Dann gab es die Diskussion, sind die Bartträger, weil ich Sie gerade sehe, ja, sind die im Nachteil, weil die Maske ja nicht so gut schließt. Aber zum Schluss haben wir immer gesagt, ob sie nun 80% oder 90% filtert, sie filtert. Nicht? Ja. Und es ist zumindest eine von mehreren Maßnahmen neben Abstand halten und so weiter. Handydesinfektion haben wir ja nicht als obsolet tituliert. Aber es, glaube ich, war ein wichtiger Schritt. Und ich erinnere noch mal dran, 2020 waren wir medizinisch sowohl in der Prävention als auch in der Therapie schutzlos. Ja. Das heißt, wir hatten keinen Impfstoff. Das Beste, was wir unseren Patienten anbieten konnte, war der Sauerstoff mit der Sauerstoffmaske, bisschen Cortison, Dexamethason, aber wir hatten keinen ursächlichen therapeutischen Zugang zu der Erkrankung. Und ich glaube, das erklärt auch viel, warum wir seitens der Wissenschaft mal so ein bisschen den Mahner in der Wüste gespielt haben, wissend, dass die Stimmung in der Bevölkerung vielleicht auch kippen könnte. Ich erinnere mich, dass ich im Sommer 2020, als es gewisse Stimmen auch anderer Virologen und Infektiologen gab, es wäre ja nur eine saisonale, Infektionswelle, gesagt, ich glaube nicht, dass sie so schnell ausläuft. Und wir hatten im Herbst 2020, viel schlimmer noch mal im Herbst 2021, Maßnahmen treffen müssen, wo zum Teil aus einem Bundesland wie Bayern mit sehr, sehr guter medizinischer Kapazität Rettungsflüge nach Pinneberg sozusagen organisiert werden mussten. Nicht? Das soll nochmal die Dramatik ein bisschen zeichnen, die wir eben auch erleben mussten, bis, sage ich mal, auch zum einen therapeutische Maßnahmen griffen, Impfungen griffen und natürlich sich das Virus irgendwann auch langsam totlief.
Also ich kann mich da noch gut daran erinnern, ich hatte am Anfang, ja, da war ich noch Staatssekretär, bevor ich Minister wurde, auch viel mit Alten- und Pflegeheimen Kontakt. Ja. Und da war am Telefon fast die Verzweiflung zu spüren, was da passierte, Personal, das ausfiel, krank, Menschen, die gestorben sind, und zwar der Reihe nach, auf Demenzstationen, überhaupt gar nicht dran zu denken, dass diese Maskenpflicht eigentlich umgesetzt werden konnte, kein Impfstoff. Und dann die verschiedenen Wellen, also wir hatten ja die verschiedenen Typen auch vom Urtyp angefangen. Sie haben jetzt vorher gerade auch die Delta-Welle nochmal beschrieben. Wir haben dann ja das Kleeblatt-System ausgelöst, genau, wo wir tatsächlich 49 Patientinnen und Patienten abverlegen mussten in andere Bundesländer. Also das waren damals schon Dinge, die wirklich tief reingegangen sind und die man vielleicht jetzt auch verdrängt hat, weil man diese Frage einfach irgendwie nicht beantwortet hat. Aber Herr Horsch, das Thema der Kommunikation, das hat mich damals auch bewegt. Mhm. Ich glaube, wir waren in der Kommunikation auch als Politiker möglicherweise nicht immer ganz gut. Wenn ich jetzt an oder die STIKO denke, Impfempfehlungen für AstraZeneca, einmal über 60, dann unter 60. Wie hat denn jemand das wahrgenommen als Journalist, diese schnelle Kommunikation, einen Tag so, dem anderen Tag so? Also wie ist das bei Ihnen? Oder Wissenschaftsjournalismus, hat das eine Rolle gespielt?
Das war natürlich sehr, sehr stark zu beobachten, wobei ich die Politik darauf fast ein bisschen in Schutz nehmen möchte, weil man hat ihr natürlich dann einfach beim Arbeiten zuschauen können, tagtäglich, und beim sich da selbst reinfinden. Also wenn man da an diese MPKs denkt, aus denen quasi ja live getickert wurde, und man hat dann wirklich jeden, und wenn Jens Spahn einen Kinderriegel gegessen hat, stand es auch bei Bild.de, und so würden natürlich auch
auch wie ich mal Cola getrunken habe, hat Karl Lauterbach das kritisiert, glaube ich.
Kamen auch einfach Dinge ans Licht, die man halt, die man sonst nicht erfährt, und dadurch wirkt das Ganze natürlich dann auch unsicherer nach außen. Mhm. Zum anderen aber, was Sie ja gerade gesagt haben, ist ja auch so ein Punkt, die großen Dramen, die haben sich ja auf dem Verborgenen abgespielt, also in den Krankenhäusern, in den Altersheimen, wo man wirklich gemerkt hat, oder nicht gemerkt hat nach außen, dass es halt Leute sehr hart trifft und auch da wirkliche Probleme entstehen. Das war dann immer, wir haben dann immer berichtet, ja, Intensivstationen vor dem Kollaps, und das hieß es dann immer wieder und so, und das hat sich natürlich irgendwie abgenutzt, das muss man dann auch sagen. Und dann hat die Politik natürlich auch es immer schwerer gehabt, mit diesen Warnungen, glaube ich, durchzudringen. Mhm. Aber klar, die Kommunikation war teilweise auch, da sind, wissen wir ja alle noch auch, ich erinnere mich an eine Geschichte, als dann Jens Spahn den Vorschlag gemacht hat, alle Kabinettsmitglieder über 60 sollten sich mit AstraZeneca impfen, und dann ist Horst Seehofer sofort aufgesprungen und hat gesagt, auf keinen Fall. Und also da hätte man sich schon gesagt, da hätte man vielleicht vorher mal drüber sprechen sollen, ob man das jetzt raushaut oder nicht, wenn dann jemand so dagegen ist. Oder denkt man an die Osterruhe von Angela Merkel. Also es ging ja wirklich in alle Ebenen. Das war einfach schwierig auch, und am Ende vielleicht auch einfach eine Überforderung, eine gewisse Hilflosigkeit. Also am Ende haben wir es ja auch ein bisschen durchgestanden, würde ich sagen. Ja. Ist ja nicht so, dass wir es gelöst hätten.
Aber wenn ich das sagen darf, in der Wissenschaft ist es ja ein üblicher Prozess, nicht, dass man verifiziert oder falsifiziert. Man hat eine Hypothese, und die muss sich quasi dann im Alltag bewähren, oder sie wird widerlegt. Und so war das auch in der Wissenschaft. Ich erinnere an die Diskussion um die Kindergärten, nicht? Um die Schulen. Nicht? Sollen wir die schließen? Was macht man mit Lüftungsfilteranlagen etc.? Nicht? Das waren ja auch nicht immer glasklare Empfehlungen, die wir so abgeben konnten, die dann Bestand hatten, sondern zum Teil wurden sie auch korrigiert. Mhm. Wir sehen das als Wissenschaftler relativ, sage ich mal, sachlich. Das ist ein üblicher Prozess, nicht? Dass eine Hypothese eben zum Schluss bestätigt wird oder widerlegt wird. Und so ist das auch aufgrund der Schnelligkeit und auch des Handlungszwangs, den Sie Rolitschek nannten, ein Prozess gewesen, der tagtäglich stattgefunden hatte. Und natürlich unter den Augen der Presse, nicht? Das war ja sehr transparent, der Prozess. Und das hat natürlich bei dem einen oder anderen dazu geführt, dass er verunsichert war. Und das muss man jetzt auch sagen, es gab natürlich auch eine Bewegung von Menschen, die sehr skeptisch gegenüber der Wissenschaft per se, aber auch gegenüber dem Impfen war. Wir nennen sie jetzt mal die Impfskeptiker. Mhm. Die haben das natürlich sehr, oder haben das sozusagen aufgesaugt, diesen Prozess. Und das wurde dann eben auch aus meiner Sicht missbraucht und hat zu einer weiteren Irritation bei Personen geführt, die vielleicht prinzipiell eher, sage ich mal, unserem Denken aufgeschlossen waren, dass man eben nur durch eine gewisse Stringenz in der Impfung, in den Schutzmaßnahmen Herr der Lage wird.
Also wir mussten damals ja entscheiden. Letztendlich ging es auch um Entscheidungen, klar, Verantwortung zu übernehmen. Und ich stehe da auch nach wie vor dazu, weil es für mich wirklich ein Abwägungsprozess war, den man wirklich sachlich geführt hat und vielfältig und immer wieder abgewogen hat. Und irgendwann musstest du entscheiden, um Dinge auch zu tun. Und ich glaube, mit dem Wissen von heute würde man natürlich manche Entscheidungen anders fällen, auch was Schulschließungen und Kindergärten angeht. Wir haben damals wieder schnell diese Pooltestungen eingeführt, um wieder aufmachen zu können. Aber es waren Prozesse. Aber Sie haben das Thema Impfen angesprochen. Das ist schon eines der Kernthemen, glaube ich, gewesen, oder? Das Impfen als Weg aus der Pandemie und trotzdem die große Skepsis auch vor Impfempfehlungen. Wenn ich denke an diese STIKO-Fragen, Professor Mertens, der immer wieder auch getrieben war, natürlich hat die Politik auch getrieben, stimmt tatsächlich auch. Wie würden Sie das Thema Impfen denn sehen? Das ist ja heute noch eines der Themen, wo man merkt, bei uns eher weniger Menschen, die bereit sind, sich impfen zu lassen. Im Ausland waren tatsächlich die Ansagen deutlicher und auch wenn dort empfohlen wurde, dann sind die Menschen eher hingegangen.
Also zum einen muss man sagen, wir hatten sehr, sehr viel Glück in der Pandemie, dadurch, dass die Impfung so schnell gekommen ist. Ich erinnere daran, dass eine Firma mit Sitz in Mainz, jeder weiß, wen ich meine, im Prinzip ein ganz anderes Programm auf der Palette hatte, nämlich eine Vakzinierung gegen Krebs. Das war das Thema und man hat dann quasi umgestellt. Und man muss sagen, innerhalb von, je nachdem, wo man den Zeitfaktor ansetzt, aber 6 bis 10 Monate war der Impfstoff da. Das heißt, am 27. Dezember 2020, glaube ich, sind die ersten Deutschen geimpft worden oder Bundesbürger geimpft worden. Und das hat uns, glaube ich, den Weg aus der Pandemie sozusagen gezeigt und auch garantiert. Ich sage noch, dann beantworte ich Ihre Frage, auch man hat eine sehr hohe, sag ich mal, Schutzwirkung durch die mRNA-Technologie bekommen. Das heißt, wir sprechen hier Schutzfaktoren 85-90%. Und wenn man sich die Grippeschutzimpfung anschaut, sie hat einen Schutzfaktor von 40-50%. So, aber die Technik war neu, die Technologie war neu. Das hat natürlich viel Skepsis sozusagen hervorgerufen. Das ist ein Grund. Aber Sie hatten es so ein bisschen angedeutet, Herr Holicek, es gibt in Deutschland natürlich auch traditionell, ich könnte jetzt Rudolf Steiner zitieren, ich könnte die Anthroposophen per se zitieren, die Homöopathie, alles Bewegungen, die sozusagen im 19. Jahrhundert in Deutschland entstanden sind, die zu einer gewissen Impfskepsis beigetragen haben. Und es ist so, dass Länder wie Portugal, kleine Länder, selbst die Schweden haben sich sehr viel stärker impfen lassen. Und wir haben immer darauf gedrängt, dass das zumindest ein Garant ist, dass wir schneller aus der Pandemie rauskommen. Es war ein großes Missverständnis, dass die Impfung nicht vor einem leichten Schnupfen schützt. Das musste man immer klar machen, dass sie vor einem schweren Krankheitsverlauf schützt. Aber ich glaube, summa summarum, es ist trotzdem in gewisser Form gelungen, einen Großteil der Bundesbürger zumindest einer Grundimmunisierung zuzuführen. Und der eine oder andere hat dann noch selbst durch eine Infektion, die hoffentlich in den meisten Fällen dann nicht so schwer verlief, natürlich einen zusätzlichen Schutz erwirkt.
Wie haben Sie das gesehen? Dieses Thema Impfen war schon, glaube ich, so ein Thema, das ein Stück weit gespalten hat, oder? Bei diesen Diskussionen.
Absolut. Also wie der Herr Professor Rentner gerade schon gesagt hat, hat man auch gemerkt, es gibt einfach Leute, die da grundsätzlich dagegen sind, nicht nur gegen das Impfen, sondern auch, das hat sich überlappt, nicht immer exakt geschnitten, aber teilweise auch gegen viel mehr, teilweise auch gegen den Staat. Und also das war und dann gab es aber auch Leute, die tatsächlich einfach wirklich Sorgen hatten. Und auch, also wirklich auch, es gab Leser, die jetzt öfter mal einen Leserbrief schreiben und die dann aber plötzlich geschrieben haben, sie haben totale Angst davor, sie haben auf Impfungen noch nie gut reagiert, sie sind nicht mehr jung, sie wollen sich einfach nicht impfen lassen, wenn es irgendwie geht. Und da konnte man, also da kann man ja auch, das kann man ja nachvollziehen, auch wenn man da wirklich Sorge hat. Gleichzeitig haben wir immer auch, also wir haben keine Blattlinie, aber wir haben mehrheitlich, glaube ich, bei uns schon klar kommentiert und auch berichtet in der Richtung, dass das Impfen aus unserer Sicht sinnvoll ist. Und ich glaube, die meisten Leute haben es auch so empfunden. Aber ich habe auch privat Leute gekannt, die sich nicht impfen lassen wollten und das sonst, also wirklich keine, keine Schwurbler, wie man damals einmal gesagt hat, sind, sondern normale Leute, die halt da einfach eine bestimmte Einstellung hatten. Und das war natürlich ein Konflikt, der sich dann schwer lösen lässt. Und dann, glaube ich, hat ganz schwer gewogen dieses von Ihnen auch angesprochene Missverständnis, dass es natürlich schon eine Zeit lang hieß, die Impfung schützt mehr vor Ansteckung, als es dann am Ende wohl tatsächlich der Fall war. Und das hat natürlich Konflikte aufgeworfen, weil das dann natürlich auch auffiel.
Ja. Absolut. Und Sie hatten auch angesprochen die Rolle der STIKO. Da will ich sozusagen aus der wissenschaftlichen Sicht noch was zu sagen. Ja, ich glaube, das ist ein Organ, was eine sehr wichtige Funktion in Deutschland hat, ohne Zweifel. Aber es ist ein Organ, was in dieser Form in keinem anderen europäischen Land so existiert. Das heißt, mit Zulassung eines Impfstoffes wird in Frankreich, in Belgien normalerweise auch geimpft. Und es gab eine gewisse, sag ich mal, zum einen Latenz in der Empfehlung, die natürlich in dieser sehr rasanten Zeit manchmal fehl am Platz war. Und es gab zum Teil widersprüchliche Äußerungen, die haben zur Irritation beigetragen. Ich möchte es nicht auf Personen fokussieren, aber das Problem, was wir ja dann auch durchaus diskutiert hatten, ist es noch zeitgemäß, so eine Art infektiologisches Feierabendparlament, wie die STIKO, so nenne ich es jetzt mal ein bisschen salopp, zu belassen? Oder muss man das nicht personell ganz anders unterfüttern, finanziell unterfüttern, dass eben hier auch 24/7 Menschen sehr schnell Dinge als Empfehlung umsetzen? Und da ist ja auch ein bisschen nachgebessert worden nach der Pandemie, dass dann auch hier aufgestockt wurde. Aber das war vielleicht auch nicht ganz so glücklich jetzt im Rückblick. Ich sage immer, 5 Jahre später ist man immer schlauer. Aber das wäre sozusagen eine Message, Takeaway-Message für die nächste, hoffentlich nicht Pandemie, aber vielleicht Endemie oder wie immer wir das nennen, für die nächste Infektionswelle, dass man da ein bisschen schneller auch und eindeutiger handelt seitens der Wissenschaft.
Auf jeden Fall ist das Thema Impfen tatsächlich quer durch Familien gegangen. Ich habe das auch erlebt, also bis zu wirklich harten Auseinandersetzungen, wo Menschen dann auf einmal gar nicht mehr miteinander gesprochen haben, weil sie auf verschiedenen Ebenen waren. Und ich finde es eigentlich schade, weil man müsste beim Impfen jetzt unabhängig von der Pandemie ja dranbleiben. Ja. Wenn ich denke, es gibt ja heute Impfstoffe, die gegen Gebärmutterhalskrebs wirken und wir haben da wahnsinnig geringe Impfquoten. Ja. Also ich glaube, das wird für die Zukunft ein Thema bleiben, zu kommunizieren, aufzuklären, zu erklären, dass da tatsächlich Dinge sind. Und die Forschung geht ja auch weiter. Auch bei dem Hersteller, den Sie jetzt genannt haben, geht es ja weiter, ob man mal einen Impfstoff gegen weitere Krebsarten entwickeln kann. Und das sind, glaube ich, schon Dinge, die wir eigentlich im Land brauchen und auch weiter forcieren sollten. Wenn Sie, Herr Professor Wendner, noch mal was dazu sagen zum Thema des Personals in den Kliniken, weil das ja auch immer etwas war, was wir am Anfang wahrgenommen haben. Das Personal war überlastet, es musste unglaublich viel Stress hingenommen werden. Die Versorgung der Patientinnen und Patienten war nicht einfach. Ich glaube, am Anfang, wenn man gesehen hat, diese künstlichen Beatmungen, das war ja unglaublich, was dort passiert ist, auch in den Pflegeheimen, auch die Ärztinnen und Ärzte, die alle am Limit waren. Vielleicht schildern Sie uns noch mal ein bisschen so diese Situation in der Pandemie, auch für das Personal, das damals arbeiten musste.
Ja, es war ohne Zweifel eine Extremsituation, eine extreme Belastungssituation, sowohl von der Pflege als auch von der Ärzteschaft. Ich glaube, man hat viel auch in den ersten Wochen, Monaten kompensieren können. Es gab dann auch, sage ich mal, Unterstützung von verschiedener Seite, auch seitens der Politik, dass man eben auch versucht hatte, Pflege, sage ich mal, sei es durch ein Incentive oder auch nicht materiellen Vorteilen zu incentivieren, zu fördern. Aber es war trotzdem, gerade auf Intensivstationen, ich denke an Situationen, um das mal plastisch auszumalen, ein Covid-Patient wurde ja wochenlang beatmet, künstlich beatmet. Das heißt, es mussten Umlagerungsaktionen stattfinden. Der Patient durfte nicht die ganze Zeit am Rücken liegen. Es gab diese berühmten Bilder der Bauchlagerungen, wo ganze Pflegeteams bei einem beatmeten, intubierten Patienten Hand anlegen mussten. Und es haben sich viele, muss man auch sagen, viele gerade Pflegende aus anderen Bereichen gemeldet, die vielleicht schon in der Verwaltung, in der Pflegeverwaltung tätig waren und haben wieder mit angepackt. Auch wurden zum Teil Stationen, was Ärzte angeht, freigeräumt, nicht, dass man dann eben auch hier unterstützen kann. Wir hatten auch ganz spannende Aktionen gehabt, dass eine große deutsche Airline, ich nenne den Namen auch hier nicht, plötzlich sich bewusst wurde, dass es auch in ihrem Personalstamm, der sogenannten Purser, ehemalige Pflegende gibt. Und wir hatten in so einer Aktion dann doch einige nennenswerte auch Purser bei uns auf Intensivstationen wieder einsetzen können. Das heißt, wir haben Berufsgruppen wieder reaktiviert und das war eine gemeinsame Anstrengung und das war auch, sag ich mal, trotz Blut und Schweiß, wie man so schön sagt, eine sehr schöne Erfahrung, dass man zusammen anpackt und die Dinge wuppt. Das war also ein, wenn man so will, das war ein großer Wumms.
Ja, das ist so ein Thema, Herr Rosch, das, glaube ich, Sie in der Berichterstattung ja auch damals so deutlich geworden ist, das Klatschen für die Pflege und dann auch die Enttäuschung, dass nachher weniger gekommen ist. Sie sind ja jetzt viel in diesen gesundheitspolitischen Themen unterwegs gewesen. Oder auf der anderen Seite glaube ich auch, dass viele Dinge möglich waren, die wir heute wieder verloren haben. Also das ist ja etwas, was mich auch bewegt, dass man unkonventionell schnell handeln konnte. Und jetzt sind wir wieder in diesem überbürokratisierten System, dass das eigentlich nicht zulässt. Wie nehmen Sie das wahr oder wie sehen
ja,
Sie das?
Ja, ähnlich. Also da, glaube ich, war auch mehr Hoffnung da. Man hat ja auch gedacht, so, dass uns Corona da ein bisschen so auf Zack bringt. Und also beim Bürokratie, ich erinnere mich jetzt vor allem, es gab ja dann auch die Themen der Gesundheitsämter und so. Ich glaube, da ist ja schon auch was passiert, aber ideal ist es, glaube ich, immer noch nicht. Und Digitalisierung und so, da hatte man ja schon große Hoffnungen, dass sich da wirklich was bewegt. Dauert vielleicht aber auch einfach noch ein bisschen. Ne? Da muss ich sagen, also das ist vielleicht noch nicht das, was ich jetzt damals auch erwartet hätte. Man hat aber auch diese ganzen Erwartungen haben sich ja auch im Verlauf der Pandemie dann immer relativiert, neu also dargestellt. Und so ist es da vielleicht auch, dass man am Ende dann gemerkt hat, es wird jetzt nicht so, dass da alles besser wird dadurch oder so, sondern es
Es gab, muss man auch fairerweise sagen, es gab ja schon Lücken vorher, nicht? Also der Pflegemangel war auch vor 2020, vor dem 27. Januar 2020 da. Die Lücken sind oder die Wunden sind quasi ein wenig auseinandergeklafft in dieser Notlage. Aber ich glaube, wenn man mal einen Blick in die Zukunft werfen möchte, und Sie haben sich auch dafür eingesetzt, Herr Holitschek, das weiß ich, dass man auch Abschlüsse von Pflegenden, die vielleicht nicht in Europa sind, also ich kann mich an serbische Kolleginnen und Kollegen erinnern, nicht, die formal nicht EU-Angehörige sind, dass man solche Abschlüsse eben schneller anerkennt, wissen, dass eben die Ausbildung durchaus äquivalent ist zu dem, was wir in Deutschland haben und auch hier relativ schnell gerade Lücken in der Pflege auch schließt. Das wäre ganz wichtig auch für künftige, sag ich mal, gesundheitliche Ereignisse, Infektionswellen oder was auch immer, dass wir eben hier Lücken schließen.
Also ich glaube, dass das Thema der Pflege tatsächlich einer der zentralen Themen ist. Wir hatten ja damals auch Springerpools im Katastrophenfall. Klar. Wir hatten ja damals einen bayernweiten Katastrophenfall. Genau. Darf man ja auch nicht vergessen. Das hat dann manche Dinge auch in der hierarchischen Zuordnung einfacher gemacht, weil man einfach Dinge machen konnte, die man sonst wahrscheinlich in 1000 Arbeitsgruppen erst diskutiert hat. Aber ich denke, das ist ein Thema, das für die Zukunft auch bleibt als große Herausforderung. Vielleicht nochmal so am Rande nochmal das Thema dieser Ausgangsbeschränkungen, dieser Dinge werden ja auch viele Gerichtsurteile jetzt im Nachhinein. Sie haben die Ministerpräsidentenkonferenzen angesprochen vorher. Wie haben Sie das wahrgenommen als Journalist damals in der Nacht? Kamen dann die Kanzlerin und haben dann berichtet aus diesen Themen. Viele haben ja gesagt, naja, der Eingriff in den Rechtsstaat war schon groß. Ja. Vielleicht, wenn Sie aus Ihrer journalistischen Sicht das mal beurteilen.
Ja, das war natürlich auch, also ich glaube, das hat sich einfach alles irgendwie ein bisschen totgelaufen, ist das falsche Wort, aber über die Zeit wurde es halt einfach sehr belastend. Das war ja, am Anfang war da wirklich auch noch Offenheit. Gut, da gab es dann auch schon, ist auch immer eine Frage des Fingerspitzengefühls gewesen, da gab es ja auch diese berühmte Bayerische Parkbank, an die ich mich erinnere, wo dann man nicht alleine drauf sitzen durfte. Aber auch, ja, Beschränkungen, so und so viele Haushalte dürfen Silvester feiern und so, das kam einem natürlich einerseits, hat man verstanden, dass es notwendig ist, aber in der Leserschaft und auch sonst natürlich reichlich absurd vor, teilweise auch wenn man auf irgendwelchen Berghütten war und dann durfte man da also alleine an einem gewissen Tisch nicht sitzen, weil der halt einfach abgesperrt sein musste. Ne? Aber so ist das halt. Also man hat halt versucht, eine in gewisser Weise ja chaotische oder unbekannte Situationen irgendwie in Regeln zu pressen. Und das ist natürlich schwierig. Ja? Da kommt dann wahrscheinlich oft irgendwas raus, was halt auch dann nicht so zusammenpasst. Ich muss aber sagen, dass ich also gerade am Anfang da wirklich auch der Meinung bin, dass die Politik es schwer hatte, einfach da wirklich was zu machen, wo am Ende alle sagen, das war perfekt, weil man einfach kämpfen musste. Ja? Und aber vielleicht auch gerade deswegen, das ist auch ein Thema, das ich gerne noch ansprechen wollte, fände ich eine Aufarbeitung im Nachhinein gar nicht schlecht, wo man, dass man sich wirklich nochmal anschaut, auch was waren die Beweggründe, was waren die Motive, was waren Gründe, warum man gewisse Dinge, die niemand oder die auf Missverständnis oder Unverständnis gestoßen sind, entschieden hat. Ich weiß, dass Sie da ja eher skeptisch waren, wenn es um so eine parlamentarische Form geht, aber sind Sie da immer noch der Meinung, Herr Walczek?
Ich glaube, dass man die richtigen Lehren aus der Pandemie ziehen muss. Der Meinung bin ich schon, wäre schade, das habe ich damals auch im Ministerium aus meiner Sicht noch im Auftrag gegeben, zu sagen, zu schauen, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen. Und es gibt ja einen Antrag, da im Gesundheitsausschuss darüber zu berichten, weil ich glaube, wir wollen uns ja auch vorbereiten auf mögliche neue Herausforderungen.
Das ist ein Punkt,
ja. Ich habe bloß immer ein Problem mit dieser Frage, die immer wieder mal kommt, ja, jetzt entschuldigen Sie sich doch endlich mal. Ich habe kein Problem, mich für Fehler zu entschuldigen. Das gehört im Leben dazu und ich glaube, man macht immer wieder Fehler. Also das ist, wer frei ist von Fehlern, der, glaube ich, tut auch nichts. Aber ich glaube, wir haben damals aus einer gemeinsamen Verantwortung gehandelt. Man hat es sich nicht leicht gemacht. Und nochmal, mit dem Wissen von heute würde man vermutlich andere Dinge anders justieren. Damals hatten wir keine Masken, keinen Impfstoff. Wir sind in ein dunkles Feld reingegangen und haben einfach versucht, das Beste zu machen. Und zum Schluss haben 70%, glaube ich, da gab es so eine Umfrage in Bayern mal gesagt, wir sind eigentlich ganz gut durchgekommen. Deswegen habe ich kein Problem zu sagen, lass uns die richtigen Lehren ziehen. Ich glaube bloß, dass manche halt dieses Thema gerne instrumentalisieren auf einem politischen Feld, wo wir merken, da steckt etwas anderes dahinter als die Frage, was ziehen wir für Lehren, sondern da ist ein anderes Kalkül dahinter. Und das, glaube ich, die werden wir auch nicht überzeugen von dem Thema. Aber natürlich muss man drüber reden. Das ist ja heute auch das, was wir tun, aus verschiedenen Sichten. Und es ist auch legitim, auch eine andere Perspektive drauf zu haben. Das akzeptiere ich auch. Aber ich möchte bloß nicht, dass man aus einem falschen politischen Kalkül das Thema instrumentalisiert und dann auf ein falsches Feld führt.
Da haben Sie sicherlich recht. Das dürfte auf keinen Fall ein Tribunal sein, um da jetzt Schuldzuweisungen zu machen. Aber ich glaube, dass es möglicherweise wichtig wäre, einfach um, möglicherweise haben wir irgendwann mal wieder eine Pandemie und auch diese, ich hab mal den schönen Vergleich gelesen, es ist wie wenn man eine Party hatte und am Ende gab es Streit und am nächsten Morgen räumen alle auf und reden nicht mehr drüber. Also ein bisschen, da wäre noch was zu klären, so hat man irgendwie das Gefühl, glaube ich. Und auch um bei künftigen Anlässen die Bereitschaft wiederherzustellen, halte ich es vielleicht für...
Auf der anderen Seite machen wir ja gerade so einen Podcast, wofür die Prozesse nochmal sehr klar beschreiben. Ich habe auch in anderen Gremien das so gemacht, mit Herrn Drosten und Herrn Wieler und so weiter, wo man einfach versucht, nochmal, genauso wie Sie es dargestellt haben, Herr Walczek, zu beschreiben, dass die Protagonisten in dieser Pandemie einfach sich die Entscheidung nicht leicht gemacht haben. Es ist ja nicht irgendwas mit vorsätzlich falsch entschieden worden, würde ich sagen, sondern es war aus Unwissenheit, mögen Fehler entstanden sein. Ich glaube, klar, die Parkbank im englischen Garten mag man drüber trefflich streiten. Da vielleicht noch ein Hintergrund. Es war damals so, dass man wusste, dass Aerosole durchaus 2-3 Meter exhaliert werden. Nicht? Und das natürlich auch auf einer Parkbank so etwas passieren kann. Das war, glaube ich, die gute Intention zu sagen, okay, selbst im Freien sind wir da streng. Nicht? Also pass pro toto, wir wollen da keine Lücken entstehen lassen. Dass es dann vielleicht unschöne Szenen gab, dass irgendwelche Polizeiautos hinter irgendwelchen Flüchtenden im englischen Garten hinterhergefahren sind, das ist dann vielleicht ein bisschen zu viel gewesen. Aber ich glaube, das war auch weder von der Politik noch von der Wissenschaftsberatung so intendiert gewesen.
Gab es auch nicht nur in Bayern und nicht nur
ja,
in Bayern.
Ja, so ist es, ganz genau.
Und dafür gab es dann auch Gerichte wieder,
so ist es.
In unserem Rechtsstaat, die natürlich dann die Dinge wieder eingeordnet haben, nach Erforderlichkeit,
Notwendigkeit. Richtig, ganz genau. Ja. Und also deswegen finde ich es gut, wenn man darüber spricht. Also ich glaube, wir sprechen ja sozusagen nach der Party in Anführungsstrichen, jetzt über diesen Prozess, aber ich sehe es auch so, ich sehe keine Veranlassung, mich für irgendwas zu entschuldigen, für irgendeine Beratung zu entschuldigen, sondern zu sagen, okay, Das war damals dem Wissensstand geschuldet, was wir empfohlen hatten. Und vielleicht 5 Jahre später würden wir das eine oder andere ein bisschen anders sehen.
Mhm. Also ich finde das wichtig, dass man sich nicht abschottet, sondern darüber spricht. Ja. Ich habe das immer gemacht. Ich habe auch in der Pandemie, damals werde ich nie vergessen, bei der Mittelbayerischen Zeitung mal mit Impfgegnern diskutiert. Und ich fand es auch ganz spannend, Argumente auszutauschen. Mhm. Das gehört auch dazu. Man muss auch zuhören. Aber du kommst manchmal an einen Punkt, wo du dann nicht mehr weiterkommst und wo du merkst, da ist einfach eine grundsätzlich andere Einstellung. Und da geht es dann darum, man muss die Leute irgendwie verurteilen. Und das war damals alles falsch. Und das, finde ich, ist nicht fair. Es war nicht alles richtig, weil wir aus einer Zeit gekommen sind, wo wir auch nicht alles wussten. Aber dann dieses Absolute, es war alles schlecht, das finde ich auch nicht angebracht. Aber da kommen wir ja schon fast nochmal in eine Runde. Sind wir denn, haben wir die richtigen Lehren aus der Pandemie gezogen? Und was, Professor Wendler, was könnte uns denn, ich glaube, das kann man gar nicht sagen, uns in der Zukunft möglicherweise ereilen, dass sowas irgendwann wiederkommen kann oder in anderer Form? Ist ja, glaube ich, nicht ausgeschlossen. Wie würden Sie das denn sehen?
Also es gab eine interessante Arbeit in Nature, vor 3 Jahren, glaube ich, war es, die die Wahrscheinlichkeit berechnet hatte, dass wir wieder eine Pandemie erleben müssen. Und es war sozusagen ein Zeitstrang von der spanischen Grippe bis zur Covid-19-Pandemie. Und die Aussage war letztendlich, dass ein junger Mensch 25, 30 Jahre mit einer 40-prozentigen Wahrscheinlichkeit in seiner Lebenszeit, sprich in den nächsten 50 Jahren, eine Pandemie erleben wird. Also es ist nicht so wenig wahrscheinlich. Die, wie wir jetzt hier sitzen, sind alle ein bisschen älter. Bei uns wird die Wahrscheinlichkeit nicht mehr so hoch sein. Aber ich glaube, man soll schon das im Bewusstsein...
Ja, er ist noch jünger.
Ist noch jünger. Sorry. Genau. Also das sollte man schon so ein bisschen auf dem Schirm haben, dass sowas wieder passieren könnte. Ich sage mal so, die Lebensräume werden enger. Es gibt sozusagen Modelle, das Arboviren zum Beispiel in Südamerika, sehr nah, Grenzen, Urwald, Sao Paulo, Rio de Janeiro, da gibt es sozusagen leichte Übertragungsketten. Sowas kann schon passieren. Aber die Frage ist, was sind so die Lehren aus dem Ganzen? Man wird nicht etwas aus der Schublade ziehen. Ich glaube, die Illusion sollte man nicht haben. Aber es ist ja so, dass gewisse Expertenkreise definiert sind, die relativ schnell zusammenkommen werden, auch gesteuert mit vom RKI und so weiter. Das ist ja alles, das ist zumindest vorgedacht. Und ich glaube schon, dass man zumindest, vielleicht nicht eine Blaupause, aber gewisse sagen wir, Maßregeln aus der jetzigen, kürzlich vergangenen Pandemie dann nehmen kann. Und sagen wir, Kontaktbeschränkungen, solche Dinge müssen nicht von null auf gelernt werden. Nicht? Da haben wir sozusagen jetzt Kopien, die wir verwenden können. Und man kann nur hoffen, dass auch die Impfstoffentwicklung, wenn sowas wieder käme, genauso gut und schnell funktioniert. Ich glaube, die mRNA-Technologie gibt das her, dass wir auf dieser Technologie auch schnell anpassen können. Nicht? Das wäre so mein Statement seitens der Wissenschaft zur Möglichkeit einer künftigen Pandemie.
Also wir haben ja versucht, in der Politik auch Schlussfolgerungen zu ziehen, jetzt wenn ich an dieses Pandemie-Zentrallager denke, wo man Dinge einlagert, bis zur Frage, Sie haben es richtig angesprochen, die Gesundheitsämter waren damals nicht gut vorbereitet, die Digitalisierung ist besser geworden, man hat da schon auch daraus gelernt, auch die Frage Datenaustausch, ich erinnere mich damals auch, wir waren immer wieder mit dem Blick ins Ausland beschäftigt, nach Israel, nach Großbritannien, da waren wir auch oft im Gespräch, wo sie gesagt haben, oh, da haben die aber schon etwas getan, wo wir noch gar keine Schlussfolgerungen ziehen. Also ich denke, das bis zur STIKO und bis zum RKI, das ja jetzt aufgeht in einem neuen Bundesinstitut, da gibt es schon einige Dinge, aber ich würde auch gerne nochmal zu der Berichterstattung kommen. Die Presse hat ja damals auch so Vorwürfe gekriegt, sie würde nicht objektiv berichten, auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk und viele Dinge. Wie würden Sie denn aus Ihrer Zeit das bewerten? Würdet ihr heute in der Berichterstattung etwas ändern oder was kann man da für eine Schlussfolgerung ziehen aus der Rolle eines, der die Kommunikation ja mit beeinflusst hat? Der Mittelmerkur ist ja durchaus eine Zeitung, die ja auch da einen Stellenwert hat. Was gibt es da für eine Schlussfolgerung?
Ja, also es war auch bei uns so, dass wir uns natürlich irgendwie auch da von Tag zu Tag, von Monat zu Monat irgendwie durchgekämpft haben und gerade am Anfang war es natürlich auch so ein gewisser Krisenmodus. Also sowohl, dass auch für uns natürlich viele Umstellungen bei der Produktion und so, es hat auch ein bisschen gedruckt, ausgefahren, in Redaktionen zusammengesessen und was weiß ich werden, das hat sich alles geändert, aber auch, dass man ja erstmal eine Berichterstattung hatte, die sehr, sag ich mal, unterstützend war in der ganzen Bandbreite, einfach weil man das Gefühl hatte, man muss das jetzt gemeinsam irgendwie auch schaffen. Und dann kann man vielleicht schon den Vorwurf machen, dass dieser Krisenmodus von den Medien, das ist immer schwierig zu sagen, weil auch alle ein bisschen unterschiedlich sind, aber dass das vielleicht ein bisschen zu lange aufrechterhalten wurde und auch von uns vielleicht früher noch, aber auch vielleicht ein bisschen zu spät manche Dinge gesehen wurden, wie soziale Faktoren, die auch einfach eine wichtige Rolle spielen. Das ist natürlich auch so zeitverzögerte Prozesse, bis bei uns dann auch diese Feedbacks ankommen und man merkt, oh, das ist ja irgendwie eine ganz andere Lage, als man vielleicht mal zwischendrin dachte. Aber das kann man schon vorwerfen, da war sicherlich nicht alles ideal. Und es ist natürlich auch so, dieses Mediengeschäft ist halt auch ein bisschen schnelllebig und unfair. Also das kann man auf der anderen Seite auch sagen, wo Sie gerade die Zentrallager ansprechen. Natürlich machen wir Ihnen zum Vorwurf, wenn es keine Masken gibt und genauso wie wenn Sie sie verbrennen müssen nach 5 Jahren. Das ist halt einfach ein bisschen so, da ist auch nicht alles immer optimal, das ist klar. Aber es ist halt auch ein Wettbewerb und was wir anders machen würden, ist schwer zu sagen, weil es wahrscheinlich auch eine andere Situation wäre. Ja? Also das kann man ja gar nicht im Nachhinein so sagen. Ich würde schon sagen, wir haben es versucht, so gut wie möglich zu begleiten und haben vieles richtig gemacht, aber sicher auch nicht alles. Ja. Mhm. Genau.
Also vielen Dank. In der Kürze der Zeit war das jetzt tatsächlich nochmal für mich auch persönlich ein Eintauchen in diese vergangene Zeit. Vielleicht, wenn wir zum Abschluss nochmal ein Fazit einfach zieht, kein Schlussstrich unter die Pandemie. Ich glaube, das braucht es auch nicht, weil das ein Prozess ist, der uns immer begleiten wird, der dann mit der Zeit etwas verschwimmt. Wenn ich mich erinnere, ich habe jetzt Jens Spahn gerade getroffen, zum Beispiel auf der Münchner Sicherheitskonferenz, über die Frage des Impfstoffmangels. Ich war ja damals auch Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz in diesen Schalten. Auf einmal hat es geheißen, es kommt jetzt die nächsten 3 Wochen kein Impfstoff mehr, weil das Lager in Brüssel muss umgerüstet werden, die können jetzt nicht produzieren. Oder auch die vielen Gespräche, ich will mich bei denen auch nochmal bedanken, mit den kommunalen Verbänden, Landräten, die haben gesagt, wir brauchen noch dringend Impfstoff, die Leute stehen vor den Impfzentren, dann waren Auffrischungsimpfungen auf einmal, das ist dann abgebrochen, auf einmal gar keine Impfung mehr. Dann, also es waren schon
Zweitimpfungen gab es auch mal Zeit.
Ja, ich weiß noch, in der Nacht an ein Gespräch, ich glaube um 11 Uhr mit dem LGL, wo es auf einmal geheißen hat, ja, wir haben zu wenig Impfstoff, können wir die Zweitimpfungen überhaupt garantieren? Und also es waren tatsächlich Zeiten, die wirklich nicht einfach waren, aber wo man gemeinsam Lösungen gesucht hat. Und das ist das, was Sie vorher auch gesagt haben. Es hat irgendwas, wir wollten helfen. Und es gingen dann auf einmal Dinge auch in den Schalten von Institutionen, die sonst unversöhnlich gegenüberstehen, die jeder auf ihre eigenen Pfunde schauen. Und auf einmal hat man gesagt, nein, wir brauchen das aber. Und wir müssen jetzt zwischen Kassenärztlichen Vereinigung, Ärztekammer, Apotheken, Pflegeinstitutionen, Ärztinnen und Ärzten. Und das war das Faszinierende. Und diesen Spirit, das ist mein Fazit. Wenn man etwas Positives daraus ziehen kann, dann ist es, dass man einen gemeinsamen Spirit hatte, dass Dinge möglich sind, wenn man will. Und den bräuchten wir eigentlich jetzt in dieser Komplexität des Gesundheitssystems dringender denn je. Das ist so mein Fazit und wirklich kein Schlussstrich, weil ich auch keine Diskussion abwürgen will. Aber für mich persönlich, wenn man will, kann man Dinge zum Guten wenden. Und da haben Sie alle Ihren Beitrag auch geleistet. Auch da will ich mich nochmal bedanken. Aber jetzt zum Schlusswort sozusagen, Herr Professor Wendtner und Herr Hosch.
Also ich würde sagen, es ist sehr viel besser gelaufen, als es hätte laufen können. Ich glaube, wir können sehr positiv zurückblicken. Es sind wie immer auch Fehler gemacht worden, aber in der Summe sind wir sehr gut durch die Pandemie gekommen, auch im internationalen Vergleich, das möchte ich auch nochmal betonen. Werfen wir mal einen kurzen Blick auf die USA. Da sind auch in Brasilien sind auch sehr, sehr große Fehlentscheidungen getroffen, die vielen Menschen das Leben gekostet haben. Und von daher glaube ich auch, in Deutschland ist das ja oft nicht so gern gehört, aber ein bisschen Selbstzufriedenheit darf dann schon auch dabei sein. Aber man sollte sich nicht ausruhen, vollkommen richtig. Aber wir haben ja diskutiert, man hat Lehren gezogen, man weiß, dass prinzipiell so etwas wiederkommen kann. Ich sage mal so, die WHO hat es sozusagen 2015 noch für unmöglich sozusagen erklärt, dass eine riesen Infektionswelle über den Globus rollt. Also das, glaube ich, haben wir auch gelernt, dass solche globalen Ereignisse möglich sind. Und ich glaube, so gesehen sind wir durchaus fit, was immer kommen mag. Und ich sehe es wie Sie. Die deutsche Gesundheitspolitik hat viele Herausforderungen. Und wenn wir diesen Spirit sozusagen auch sektorenübergreifend, muss man so zu formulieren, zusammenzuarbeiten, wenn wir den mitnehmen, dann wird es auch in Deutschland, im deutschen Gesundheitswesen auch zu signifikanten Verbesserungen auch in den nächsten Jahren kommen.
Vielen Dank.
Ja, also ich glaube auch alles in allem, wenn man bedenkt, was teilweise ja auch im Raum stand oder was es für Befürchtungen gab, kann man sagen, dass wir da gut durchgekommen sind. Also jetzt sitzen wir wieder hier und haben mit Corona in der überwiegenden Mehrheit eher weniger Probleme. Trotzdem war es natürlich eine harte Zeit und man muss Lehren daraus ziehen. Hat man auch, wie Professor Wendner ja gerade schon gesagt hat, dieses Grundbewusstsein, also vorher war das ja auch, da gab es mal dann, gab es immer wieder Alarm, Schweinegrippe oder dann SARS oder so. Man hat aber irgendwie nicht mehr so richtig dran geglaubt, dass da mal wirklich was Großes passiert. Das weiß man jetzt besser und könnte da, glaube ich auch ja, ganz anders reagieren. Und auch einige Lehren, die man gezogen hat, sind sicherlich auch nötig und wichtig. Zum Beispiel auch, was die Fähigkeit Europas bei der Herstellung von Medikamenten und Ähnlichem betrifft, dass man da ja auch schauen muss, dass man da auf eigenen Beinen stehen kann und Wirkstoffe selbst zumindest besorgen oder ja, im besten Fall herstellen kann. Das sind, glaube ich, Dinge, die man weiter im Auge behalten muss und wahrscheinlich auch hoffentlich wird.
Vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr und gerne. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Herzlichen Dank.